Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Bärenstark, bayerisch und fit. Wer von falscher Bescheidenheit geplagt wird, der ist auf einem CSU-Parteitag ganz sicher am falschen Ort. Und so war es heute auch in Nürnberg. Es hat seit Franz Josef Strauß noch keinen Parteivorsitzenden der CSU gegeben, der sich die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Seehofer auch nicht. So viel zum Thema potenzielle Nachfolger in der Partei. Sollte da jemand etwas zu ehrgeizig sein? Und für den Bund hat Horst Seehofer heute auf dem Parteitag in Nürnberg auch schon mal für die Wahlen 2017 ein eher bescheidenes Ziel vorgegeben. Absolute Mehrheit der Union sollte schon sein. Persönlich hat Horst Seehofer vor dem Parteitag Grippe gehabt und geschwächelt. Politisch kann man das nicht behaupten. Sebastian Kraft.
Auf Schritt und Tritt läuft die Partei ihm weiter hinterher. Der Stempel von Horst Seehofer, er hat die CSU nachhaltig verändert. Alte Positionen hat er mit einem Federstrich geräumt. Nur eines wiederholt sich immer mal wieder, das Aufbegehren der Unabhängigkeitsrebellen.
Wir müssen Bayern ein eigenes Land schaffen. Das kann nicht sein, wir werden ausgebeutet. Die Preußen haben einen König kaputt gemacht, die wollen einen Strauß nicht und einen Stäuber nicht.
Strauß, Stoiber, in dieser Linie sieht sich Horst Seehofer gerne schon selber. Doch an Durchschlagskraft in Berlin lässt es seine CSU vermissen. Mit Rot-Rot-Grün in Thüringen haben die Christsozialen nun ein neues Lieblingsthema, das Warnen vor einer linken Republik mit einem klaren Adressaten, die SPD.
Wir müssen schon darauf schauen, dass diese Alternative, dieser klare Frontverlauf in Deutschland jetzt gegeben ist. Und wir sind koalitionstreu, aber blöd sind wir nicht. Und darauf könnt ihr euch verlassen.
Gesprächsthema in Nürnberg, auch der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft ein paar Kilometer entfernt. Den Vorwurf der Opposition, die CSU trage aufgrund populistischer Vorstöße eine Mitschuld, weist Seehofer vehement zurück. Die Linie der CSU sei vielmehr
Null Toleranz gegenüber den rechten Dumpfbacken.
Ideen für eine Neuausrichtung durften CSU-Mitglieder bildlich festhalten. Nicht mehr allein Laptop und Lederhose. Die Partei will sich bis 2016 umfassend modernisieren.
Bayern, wie wir es heute erleben, ist dabei, sich sehr rasch, ich würde fast sagen dramatisch zu verändern. Wir erleben eine unglaubliche Zuwanderung. Und die Kunst wird dann darin bestehen, trotzdem sicherzustellen, dass Bayern Bayern bleibt.
Und eine Antwort auf diese große Frage der Integration gibt Seehofer gleich selbst.
Sprache lernen. Lebensunterhalt verdienen, an Recht und Ordnung halten, mit uns zu leben, liebe Freunde. Das ist gelungene Integration und dann sagen wir herzlich willkommen.
Er lässt sich feiern, aber zurückhaltender als sonst. Sein wohl letztes großes Ziel hat Seehofer schließlich gerade erst ausgegeben. Zusammen mit Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 die absolute Mehrheit holen.
Die CSU und ihren Nürnberger Parteitag kommentiert jetzt Oliver Meyer-Rüth vom Bayerischen Rundfunk.
50 plus X, das war jahrzehntelang das Maß aller Dinge für die CSU. Strauß und Stoiber machten es vor, beide waren umstritten und dennoch schafften vor allem sie es, Bayern zur internationalen Erfolgsmarke zu machen. Seehofers Ziel müsste es eigentlich sein, eines Tages mit den beiden Vorgängern in einem Zuge genannt zu werden. Doch kann er das mit seinem Politikstil schaffen? Der Umgang mit dem semantischen Fehltritt, man wolle in Deutschland lebende Ausländer anhalten, auch in den eigenen vier Wänden Deutsch zu sprechen, weckt Zweifel. Zwar heißt es, nach Korrektur im Leitantrag, man wolle zum Deutschsprechen motivieren. Zwar betont Seehofer in seiner heutigen Rede, in Deutschland gäbe es keine Partei, die den Rechtsradikalismus so bekämpft wie die Union. Aber anstatt den Verbalschnitzer einfach nur als Fehler einzuräumen, kommt Seehofer auch mit der Geschichte vom Missverständnis. Die Journalisten hätten mal wieder die CSU absichtlich falsch interpretiert. Das ist zu einfach. Ein Politprofi wie Seehofer weiß genau, wie Sprache funktioniert. Offenbar hat er den Text einfach nicht richtig gelesen. Ein Fehler, der Stoiber kaum unterlaufen wäre. Er las bis tief in die Nacht die Akten. Sein Schaffen war geprägt von Exaktheit und Kontinuität. Die lässt Seehofer hingegen immer wieder vermissen. Besonders tragisch, selbst wenn er ab jetzt genauer hinschaut, wird er die CSU in einer Landtagswahl nicht mehr in den 50-plus-X-Himmel bringen. Denn er hat entschieden, 2018 nicht mehr anzutreten. Aber er könnte durch exaktes, kontinuierliches Arbeiten den Boden für seine Nachfolge bereiten. Das käme besser an, als ständig bei Journalisten die Schuld zu suchen.
Oliver Meyer-Rüth kommentierte: Es sollte ein Tag des Widerstands werden, und das wurde er heute auch. Tausende US-Amerikaner demonstrierten heute in vielen Städten der USA gegen Übergriffe der Polizei, vor allem gegen Schwarze. Ein unbewaffneter Teenager wurde im August von einem weißen Polizisten erschossen. Angeklagt wurde der Polizist dennoch nicht. Und das ist einer von mehreren Fällen, der vorwiegend Schwarze seit Wochen zu Demonstrationen gegen Rassismus auf die Straßen treibt. Auch heute in Washington. Stefan Niemann.
Sie haben viel Wut im Bauch und noch mehr Protestparolen im Gepäck. Die Bürgerrechtlerin Radhika Singh Miller und ihre Freunde sind früh aufgestanden für die Großdemo gegen Rassismus, Polizeigewalt und Justizwillkür in Washington. Es kommen heute Menschen aus dem ganzen Land. Die sehen, wir sind nicht allein in unseren Heimatstädten. Dies ist eine nationale Bewegung der Gegenwehr. Das muss nun über heute hinausgehen. Mittags machen Tausende ihrem Ärger Luft in Sicht und Hörweite des Kongresses. Sie rufen die Namen der Toten, der vielen schwarzen Opfer weißer Polizeigewalt. Die Kundgebung in der US-Hauptstadt, ein Weckruf für das politische Washington. Es sei höchste Zeit, Polizeiapparat und Justiz vom alltäglichen Rassismus zu befreien. Sie wollen keine Staatsanwälte, die sonst eng mit der Polizei kooperieren und dann mit einer Laienjury hinter verschlossenen Türen verschwinden und am Ende gibt es keine Anklage. Das wirkt einfach nicht gerecht. Die Demonstranten ziehen Richtung Parlament, fordern Gesetzesreformen. Sie wollen, dass künftig Sonderermittler aus Washington für Polizeigewalt in den Bundesstaaten zuständig sind. So sollen Kungeleien und Interessenskonflikte vermieden werden, damit künftig nicht mehr so viele Todesschützen in Uniform ungestraft davonkommen. Radhika Singh Miller und ihre Freunde marschieren stundenlang mit. Die Stimmung bei der Großdemo macht ihnen Mut. Die jungen Aktivisten hoffen, dass sie heute den Beginn einer neuen Bürgerrechtsbewegung erlebt haben. Für ein gerechteres Amerika.
In wenigen Tagen am Ende des Jahres zieht die NATO ihre internationale Schutztruppe aus Afghanistan ab. Dann sollen die einheimischen Soldaten selbst für die Sicherheit im Land sorgen und werden das selbstverständlich nicht mit Holzgewehren schaffen, wie hier bei ihrer Ausbildung im deutschen Camp in Mazar-i-Sharif. Dort traf heute Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu einem Besuch ein. Ausbilden, das ist künftig die Aufgabe der deutschen Soldaten, die in Afghanistan bleiben. Das klingt vielleicht ein bisschen nach gemütlichem Dienst, aber noch immer vergeht kaum eine Woche ohne Anschläge und Tote im Land. Marie von Malingrott.
Oberstleutnant Gregersen erklärt der Ministerin, wie die afghanische Armee in Mazar-i-Sharif in Zukunft aufgestellt sein wird. Nach 13 Jahren endet in 2 Wochen der ISAF-Kampfeinsatz. Die neue Mission beinhaltet ab 2015 nur mehr Ausbildung und Beratung der afghanischen Armee durch deutsche und andere internationale Soldaten.
Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem großen Selbstbewusstsein und Zuversicht, die Afghanen hier auch mit Stolz die Aufgabe übernehmen. Und für uns ist wichtig, dass wir mit großer Besonnenheit, aber eben auch mit genügend Zeit diese Ausbildungsmission zu Ende führen können.
Denn die Mission braucht Zeit, soll das heißen. Vielleicht sogar mehr als ein Jahr. Auf dem Programm steht ziemlich viel Grundlegendes für die jungen afghanischen Soldaten, wie etwa Rohre in den Militärcamps verlegen, Minen suchen und entschärfen. Doch es fehlen Spezialisten. Wir sind eine sehr junge Armee. Wir haben zum Beispiel wenig Mechaniker. Wir haben noch nicht alle Fähigkeiten entwickelt, die wir brauchen. Am Abend treffen sich die deutschen Soldaten im Camp Mamal zum Glühwein. Letztes Jahr haben sie hier in lockerer Atmosphäre 2 Stunden lang Selfies und Handyfotos mit der Ministerin gemacht. Doch heute ist alles anders. Sie kommt, lobt die Soldaten und dann...
Ich habe vor einer Stunde erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Und ich möchte deshalb um Verständnis bitten, dass ich heute Abend diese Fotos mit Ihnen nicht machen kann.
Verständnis von den Soldaten, die Ministerin zieht sich zurück. Heute Nacht noch fliegt eines der letzten ISAF-Kontingente mit 170 Soldaten von Mazar-i-Sharif zurück nach Hause.
Der Vater von Ministerin von der Leyen, Ernst Albrecht, starb heute im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
Ernst Albrecht war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen. Bundespräsident Gauck würdigte Albrechts Verdienste. Er sei ein Politiker von großer Gestaltungskraft gewesen, der sich um das Wohl seiner Mitbürger verdient gemacht habe.
Er hatte allen Grund für sein später berühmt gewordenes Lächeln. Mit einem Paukenschlag wurde Ernst Albrecht im Februar 1976 zum Ministerpräsidenten. Möglich war das nur, weil drei Überläufer aus dem bisherigen Regierungslager für den CDU-Politiker gestimmt hatten. Ernst Albrecht wird aber vor allem mit diesem Fingerzeig nach Gorleben verbunden bleiben. Er legte sich auf die Einrichtung des atomaren Zwischenlagers dort fest. Die Entsorgung des Atommülls beschäftigt die Politik bis heute, auch den aktuellen Ministerpräsidenten von Niedersachsen.
Gorleben war sicherlich eine Entscheidung, die Ernst Albrecht zusammen mit anderen getroffen hat, die bis heute umstritten ist. Aber auch das gehört nun einmal zu einem vollen, reichhaltigen Politikerleben dazu.
Die Amtszeit von Ernst Albrecht endete 1990 mit der Niederlage gegen Gerhard Schröder und einer eindeutigen Reaktion.
Wenn ich eben sagte, jetzt kommt der Abschied von der Politik etwas früher, heißt das, ich gehe jetzt aus der Politik raus.
Nach langer Krankheit ist einer der bedeutendsten Politiker Niedersachsens gestorben. Keiner hat das Land so lange regiert wie er.
Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Edati hat mitgeteilt, ein Parteifreund habe ihn vor gut einem Jahr über die drohenden Kinderpornografie-Ermittlungen informiert. Edati sagte in einem Interview mit dem Magazin Stern, es habe sich um den Abgeordneten Michael Hartmann gehandelt. Hartmann selbst war vor kurzem wegen Drogenkonsums in die Schlagzeilen geraten. Edati kündigte außerdem an, dass er vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zu der Affäre aussagen werde. Er muss dort nächsten Donnerstag erscheinen. Nach den Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte in Forra bei Nürnberg soll jetzt eine Sonderkommission zur Aufklärung beitragen. Beamte sicherten den ganzen Tag über Spuren. Zur Aufklärung der Tat wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Am Abend gingen wieder Menschen gegen Rechtsradikalismus auf die Straße. Der UN-Klimagipfel im peruanischen Lima ist um einen Tag verlängert worden. Ursprünglich sollte er gestern enden. Nach wie vor ringen die Vertreter der 195 Teilnehmerstaaten um das Schlussdokument. So fordern einige Entwicklungsländer klare Finanzzusagen von den Industriestaaten, damit sie sich vor den Folgen der Erderwärmung schützen können.
Und wir kommen jetzt zum Sport und natürlich damit zur Fußball-Bundesliga. Da geht's kurz vor Weihnachten noch mal so richtig zur Sache, denn es gibt eine englische Woche. Aber die Bayern, Oka Gundel, haben eigentlich jetzt schon Maximales erreicht.
Ja, absolut. Die Bayern sind im deutschen Fußball sowas von überlegen. Da gehen einem fast die Superlative aus. Heute machten sie vorzeitig die insgesamt 20. Herbstmeisterschaft perfekt. Dem deutschen Rekordmeister reichten in Augsburg knapp 13 starke Minuten, um den Gegner schwindelig zu spielen. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass die Konkurrenz die Dominanz der Bayern neidlos anerkennt.
Die Bayern dürfen sich selbst feiern, die Gegner tun es ja auch.
Es ist einfach brutal schwer zu verteidigen und Bayern München ist die beste Mannschaft der Welt. Von daher haken wir das ab und machen weiter.
Bis zur 58. Minute verteidigen die Augsburger bravourös, dann kommt der viel zitierte Genickschlag ausgerechnet mit einer Standardsituation. Benatias erstes Saisontor und dann geht es Schlag auf Schlag. 4 Tore in 12 Minuten und 50 Sekunden. Arjen Robben wieder mal der beste Mann auf dem Platz mit dem 0:2. Dem FCA gehen die Kräfte aus, der FCB nutzt die Räume geschickt. Lewandowski bereits sein 7. Tor im 8. Spiel gegen die Schwaben. Es ist ein deutlicher Klassenunterschied zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellendritten. Robben tanzt nochmal 4 Gegner aus, das 0:4 ein bisschen zu hoch, aber bei Bayern läuft's einfach, trotz Weltmeisterschaft und prognostizierter Holper-Halbsaison.
Die Mannschaft und der Trainer haben das großartig gemacht und sie werden heute absolut verdient Herbstmeister. Und wir müssen jetzt in den nächsten 2 Spielen einfach weitermachen, unaufgeregt weitermachen.
6-mal auswärts zu 0, ein weiterer Rekord. Sicher nicht der letzte, der Rekord Bayern.
Also eine klare Angelegenheit, wie fast immer bei den Spielen des FC Bayern. Andere Clubs machen es sehr viel spannender. Heute zum Beispiel beim Nordderby Werder gegen Hannover. 6 Tore gab es insgesamt und die wurden am Ende auch ganz gerecht verteilt. Was auch damit zu tun hatte, dass Werders Trainer sehr stark auf Überraschungseffekte gesetzt hat.
Da reibt er sich die Hände. Werders Trainer Viktor Skripnik, sein Plan ist aufgegangen, mit einer jugendlichen Aufstellung Verwirrung zu stiften.
Ich kannte natürlich nicht alle Spieler sehr, sehr gut, das ist schon mal klar. Ich kannte eher die Namen, die auf der Ersatzbank saßen.
Zunächst aber herrscht bei Werder jugendlicher Leichtsinn vor. Abwehrchaos bei Grün-Weiß, Stindl mit der Führung für 96 nach 12 Minuten. Den Ausgleich besorgt dann ein alter Hase, Junusovic, mit einem klasse Freistoß, 36. Minute. Dann schlägt der erste Youngster zu. Melvin Lorenzen, 20 Jahre alt, rotzfrech zum 2:1 für die Bremer. 55 Minuten sind rum.
Der Melvin Lorenzen, das ist schon echt gute Stürmer. Also ich kann sagen, haben wir Zukunft.
Die Gegenwart aber sieht anders aus. 96 gleicht kurz darauf aus. José Lu, 2:2. Und nur 2 Minuten später das 2:3. Allerdings steht José Lu bei Kiyotakes Freistoß im Abseits, der Treffer irregulär. Dass es für die Bremer doch noch halbwegs glimpflich ausgeht, haben sie dem zweiten Youngster zu verdanken. Davy Selke, 19 Jahre alt, mit dem Ausgleich kurz vor Schluss.
Ja, im Endeffekt sind wir unzufrieden. Wir wollten hier heute ganz klar 3 Punkte holen, vor allem zu Hause. Und das ist uns leider heute nicht gelungen.
Werder im Jugendwahn. Ein Punkt ist dürftig im Abstiegskampf, aber wenigstens keine Klatsche.
Und das hier sind die weiteren Ergebnisse. Schalke verliert gegen Köln 1:2. Berlin schlägt Dortmund 1:0. Freiburg, Hamburg 0:0. Mainz, Stuttgart 1:1. Gestern bereits bezwang Hoffenheim Frankfurt mit 3:2. Morgen spielen dann noch Leverkusen gegen Gladbach und Wolfsburg gegen Paderborn. Die Tabelle. Die Bayern also Herbstmeister. Wolfsburg und Augsburg auf den Plätzen 2 und 3. Schalke rutscht auf Rang 6. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Köln vor Mainz, Paderborn und Berlin und in der Abstiegszone Dortmund vor Bremen und Stuttgart. Tja, da freuen sich wahrscheinlich einige, dass in einer Woche endlich die Winterpause beginnt, um sich ein bisschen neu zu sortieren. Der Wintersport dagegen hat gerade erst begonnen und was die deutschen Biathletinnen angeht, könnte es gerne genauso weitergehen wie heute. Im österreichischen Hochfilzen gewannen sie das erste Staffelrennen der Saison.
Eine Mannschaft im Umbruch, aber schon wieder oben auf. Die deutschen Biathlonfrauen wissen wieder, wie sich ein Sieg anfühlt. Luise Kummer bei ihrem ersten Staffeleinsatz legte eine sehr gute Grundlage. Nur knapp 23 Sekunden Rückstand beim Wechsel auf Franziska Hildebrandt. Die zurzeit beste Deutsche im Weltcup arbeitete das Team dann auf Rang 4 vor. Vanessa Hinz, auch mit einem Debüt, holte anschließend alles aus ihrem Körper heraus und brachte Deutschland auf Rang 2. Den Erfolg perfekt machte Schlussläuferin Franziska Preuß. Sie holte sich die Führung und gab sie bis zum Ende nicht mehr ab. Eine junge deutsche Mannschaft gewinnt vor Weißrussland und Tschechien die erste Staffelentscheidung der Saison.
Tja, und auch beim deutschen Viererbob lief der Start in die Saison wie geschmiert. Maximilian Arndt siegte mit seinem Team beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid.
Erleichterung und Jubel nach einem Herzschlagfinale zum Saisonauftakt beim Team von Maximilian Arndt. Nach dem ersten Lauf in Führung liegend schmolz der Vorsprung im zweiten Lauf. Der Oberhofer rettete eine Hundertstel Sekunde vor dem Russen Alexander Kasjanow ins Ziel. Dritter wurde der Lette Oskar Smelbades. Auf der schwierigen Bahn stürzte der gestrige Zweierbobsieger Francesco Friedrich im zweiten Lauf und wurde als 14. gewertet.
Tja, Pech also für den zweiten deutschen Vierer. Bob, Sie, meine Damen und Herren, haben heute hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 5, 8, 12, 18, 26, 43. Die Superzahl ist die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, und von wegen Lotto, ein Lotteriespiel in den letzten Tagen war ja doch auch ein bisschen das Wetter. Und da frage ich mich natürlich jetzt, ob die Vorhersage, wie bei den Lottozahlen, Sven, das hat mich schon immer mal interessiert, ob die auch ohne Gewähr ist bei dir.
Nein, ja, natürlich. Also wir Meteorologen müssen schon auch ohne Gewähr bleiben. Ich hätte jetzt fast gesagt, nein, wir geben Gewähr. Nein, tun wir natürlich nicht. Wobei ich schon mal drüber nachgedacht habe, wie wäre es eigentlich mit der Sendung, mit der Lotto-Vorhersage. Vielleicht könnte man da auch hohe Einschaltquoten erzielen, wenn sie denn gut ist. So, wir schauen auf die Wettersituation heute. Man muss ja nicht sagen, dass es keinen Schnee in Deutschland gäbe. Wir gucken mal drauf. Beispielsweise ganz im Westen auf dem berühmten Kahlen Asten im Sauerland 9 cm Schnee. Selbst in Bad Maria Marienberg, Rheinland-Pfalz 1 Zentimeter. Aber das ist keine dramatische Menge. Wenn wir 2 Jahre zurückschauen, manch einer erinnert sich noch Mitte Dezember 2012. Da war Deutschland unter der weißen Pracht fast begraben. Damals Kahler Asten knapp 70 Zentimeter. Auf Usedom waren es 34 und in Immenstadt, das ist ganz hier im Süden, im Allgäu, 85 Zentimeter. Da liegt derzeit überhaupt kein Schnee. Also da sieht man auch, wie das von Jahr zu Jahr ganz schön verschieden sein kann. Wir gucken weiter auf den 15-Tage-Trend. Das ist das Beispiel Köln. Die nächsten Tage um 6 Grad. Damit viel Wind und atlantischer Meeresluft Richtung Donnerstag nochmal 12 Grad. Und das ist die Prognose für Weihnachten. Hinter mir sieht man die Zahl. Etwa 8 Grad und da gibt es keine weißen Weihnachten. Es sieht weiterhin derzeit nach mildem Wetter aus. Blicken wir in die Nacht hinein. Immer noch diagonal hier in den Mittelgebirgen die Front. Nordseite Schneefallgrenze mit 200, 300 Metern tief. Örtlich Glättegefahr. Ansonsten nur noch einzelne Schauer im Norden. Teilweise hier leichter Frost. Dann kann auch Glätte entstehen. Im Südwesten plus 10 Grad. Morgen der Vormittag. Die Front kommt langsam weiter nach Süden voran in die wärmere Luft. Drum eher der Regen am Alpenrand. Noch freundlich. Das bleibt auch nachmittags durch leichten Föhn. Im Nordwesten wird es ebenfalls immer netter. Temperatur dann im Süden noch mal 8 bis 13, sonst meist 0 bis 6 Grad. Und der Wind kommt aus Südwest frisch an der Nordsee, Stärke 5. Die Aussichten dann wieder wechselhafter, immer wieder etwas Regen. Am Montag im Osten eher trocken bei 10 Grad. Insgesamt bleibt mir an dieser Stelle jetzt schlicht und einfach, Thomas, einen guten und schönen dritten Advent zu wünschen.
Ja, lieber Sven, den wünsche ich zurück. Im Übrigen haben wir den auch gleich in einer knappen halben Stunde. Vielen Dank.
Richtig.
Das waren die Tagesthemen, meine Damen und Herren. Hier folgt das Wort zum Sonntag und gleich danach ein ausführlicher Bericht vom Parteitag der CSU. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 0.55 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie es hoffentlich mögen. Also, kommen Sie gut durch die Nacht.